Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die Zeiten sind schwierig und turbulent. Wir haben die Flüchtlingskrise und wir haben seit Sonntag zumindest ein durcheinander gerütteltes Parteiensystem. Und deshalb ist Katja Kipping heute Vormittag unser Gast in SWR1 Leute. Seit 4 Jahren die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Kipping, haben Sie den Schock vom Sonntag einigermaßen überstanden?
Ja, das war kein schöner Abend für uns und auch in den Tagen danach werden die Ergebnisse nicht besser. Wir haben zwar in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz es geschafft, absolut Wählerinnen dazu zu gewinnen, aber prozentual hat das halt überhaupt nichts bewirkt. Insofern sind wir weit unter unserem Wahlziel geblieben. Das ist weniger, als wir erhofft hatten. Das ist ein bisschen das, was wir befürchtet hatten.
Also mit anderen Worten, in den alten Bundesländern bleiben Sie letztlich parlamentarisch gesehen in der Bedeutungslosigkeit und Sie haben in Sachsen-Anhalt, wenn ich das sagen darf, natürlich auch einen fulminanten Absturz erlebt. -6% auf, wie viel sind es? 18,7.
Also zum einen, wir sind jetzt natürlich weiterhin aktiv, auch in Baden-Württemberg als außerparlamentarische Opposition. Die Partei hat den Wahlkampf auch genutzt, um sich mal stärker aufzubauen. Wir werden weiterhin aktiv sein bei der Unterstützung von Streiks und machen gerade jetzt eine Kampagne überall, wo wir darauf hinweisen, dass es mehr Personal gerade in den Krankenhäusern braucht. Also wir sind präsent und es hat mich auch gefreut zu sehen, dass gerade nach diesem Wahlergebnis mehrere Leute sich entschlossen haben, gerade jetzt in eine Partei anzutreten, die klare Kante gegen Rassismus zeigt.
Okay, aber Frau Kipping, darf ich nochmal auf Sachsen-Anhalt kommen, auf das Wahlergebnis dort? Die Prozentpunkte, die verloren gegangen sind, Wahlforscher haben rausbekommen, dass auch von Ihrer Partei, von den Linken, verhältnismäßig viele zur AfD gegangen sind. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also zunächst muss man sagen, ein Großteil der AfD-Wähler speist sich aus dem Nichtwählerspektrum und aus dem ehemaligen CDU-Wählerspektrum. Und ein Großteil der AfD-Wähler sind Protestwähler. Und die haben die haben alle größeren Parteien abgestraft. Und im Osten ist die Linke halt eine Art Volkspartei und ist damit mit abgestraft worden.
Reicht das als Erklärung oder muss da noch was dazukommen?
Also die Wahlen haben in einem für uns ungünstigen, denkbar ungünstigen Umständen stattgefunden, weil das Ganze fand statt in der Situation der gesellschaftlichen Rechtsruck, eines Klimas der Entsolidarisierung. Und wenn permanent die Flüchtlingsfrage, also vorweg, ich mag den Begriff Flüchtlingskrise nicht, ich glaube eher, dass wir eine Krise der sozialen Gerechtigkeit haben und ein Umverteilungsproblem haben, aber wenn permanent die Flüchtlingsfrage die Nachrichtenlagen und die Debatten dominiert und zwar immer unter dem Fokus, oh, was für Probleme gibt das, dann hat es, ist es natürlich ein Klima, was Rechtspopulisten in die Hände spielt.
Heißt das, die Medien mit ihrer Berichterstattung sind schuld, dass die AfD so stark geworden ist?
Das wäre eine etwas sehr verkürzte Zusammenfassung dessen, des Phänomens, was ich beschreiben will. Was wir erleben ist, dass es A, einen parteipolitischen Rechtsruck gibt und wir haben erlebt, dass zum Beispiel die Große Koalition, also Schwarz-Rot im Bund, hat, finde ich, 3 große Fehler begangen. Zum einen, sie ist aufgetreten wie eine Chaostruppe. Das hat natürlich das Gefühl der Verunsicherung bestärkt. Zum zweiten haben sie eine große Unterlassungssünde begangen. Sie haben nämlich nicht den sozialen Verunsicherungen die Spitze genommen. Sie haben eben keine Sozialgarantie ausgesprochen. Und drittens hat die Große Koalition nach und nach AfD-Positionen übernommen und in Gesetzesform gegossen. Und wenn die AfD-Anhänger merken, Mensch, die geben uns ja sogar recht, dann führt das nicht dazu, dass die von Stund an dann wieder andere Parteien wählen, sondern das stärkt noch die AfD.
Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, es ist ja auch ein Zeichen von demokratischer Legitimation, wenn sich eine Partei in einer so schwierigen Frage streitet, wenn es unterschiedliche Ansichten gibt. Die gibt es ja im Übrigen auch, wenn ich an ihre Parteifreundin Sarah Wagenknecht denke, auch bei den Linken. Sarah Wagenknecht, ihre Parteifreundin, hat gesagt, es können nicht alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Es gibt Grenzen der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung. Hat sie recht oder hat sie nicht recht?
Ich hätte das so nicht ausgedrückt. Ich finde, und das ist auch die Position der Partei, dass es da ein Grundrecht auf Asyl gibt und dass wir deswegen Obergrenzen ablehnen. Aber wir streiten eben als Linke, und das eint uns dann wieder alle miteinander, nicht nur um das Recht von Menschen, Ausländern zu fliehen, wo sie von Krieg oder Verfolgung oder auch einfach von Not bedroht sind, sondern wir streiten auch um ein Recht der Menschen zu bleiben. Und das heißt, es muss sich was vor Ort ändern. Und deswegen meine ich, nicht nur mit Blick auf die Menschen hier, sondern auch mit Blick auf die Menschen dort, müssen wir wirklich ran an die Fluchtursachen. Das darf nicht als Ausrede missbraucht werden, um Menschen, die hier ankommen, Hilfe zu verweigern, aber man muss ran an die Fluchtursachen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen wirklich vertrieben werden aus ihrer Heimat.
Das bestreitet ja auch niemand, und da kriegen Sie auch einen Konsens quer durch und quer mit allen Parteien. Aber wenn ich nochmal auf Frau Wagenknecht kommen darf.
Das stimmt nicht, im Praktischen gibt es keinen Konsens.
Dass die Fluchtursachen vor Ort bekämpft werden müssen, da stimmen doch alle zu.
Nur im Theoretischen, nicht im Praktischen. Wir können uns ja einfach mal anschauen, es gibt seit Jahren eine Verabredung, dass die reichen Länder 0,7% ihrer Wirtschaftsleistung in die Entwicklungszusammenarbeit stecken. Das reiche Deutschland hat es nicht geschafft. Jetzt haben sich alle NATO-Staaten darauf verständigt, 2% ihrer Wirtschaftsleistung für Militär auszugeben. Da hat man zugestimmt. Also man ist mehr bereit, die Regierungen sind eher bereit, mehr Geld für Militär auszugeben als für Entwicklungszusammenarbeit. Und da sage ich, in der praktischen Handlung, wenn es konkret wird, verweigert sich diese Bundesregierung der Bekämpfung von Fluchtursachen.
Ich kann jetzt im Gegenzug leider keine anderen Prozentzahlen aus dem Ärmel schütteln, ändert aber trotzdem nicht an den Absichtserklärungen der verschiedensten Länder, vor allem Europas, dass, um das Problem zu lösen, eben die Fluchtursachen vor Ort bekämpft werden müssen. Aber egal wie es sich letztlich verhält, ist es doch tatsächlich so, das wird sehr, sehr lange dauern, und ob man die Zeit hat, ist eine andere. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die zwei Sätze von Frau Wagenknecht kommen. Es können nicht alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Letztlich eine Binsenweisheit, oder?
Ich habe gesagt, ich finde allein die Fragestellung, und dass solche Sätze entstehen, liegt ja auch an den Fragestellungen, die gerade gegenwärtig immer wieder medial hochgekocht werden. Permanent gibt es Fragen von medialer Seite zu Obergrenzen. Ich finde, das ist schon die falsche Fragestellung. Die entscheidende Frage ist doch, was ist jetzt zu tun? Erstens, um den Rassismus den Nährboden zu entziehen, und zweitens, um sicherzustellen, dass alle Leute, die hier sind, einen ordentlichen Arbeitsplatz, eine bezahlbare Wohnung finden und dass ihre gesellschaftliche Teilhabe gesichert ist.
Verzeihen Sie, machen Sie sich es vielleicht nicht einen Tick zu einfach zu sagen, das sind einfach falsche Fragen. Diese offenkundig nicht beantworteten Fragen haben mit dazu geführt, dass in Sachsen-Anhalt 24% der Leute AfD gewählt haben.
Na, ich glaube, hier geht unsere Einschätzung in der, was die Ursachen für den Erfolg der Rechtspopulisten sind, deutlich auseinander. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass jemand zum Rassisten oder zum Rechtspopulisten wird. Egal ob Bettler, Bäckerin oder Banker, es gibt keine Umstände dafür. Wir wissen aber, dass in einer Gesellschaft, wo erstens Abstiegsängste zunehmen und wo zweitens der Einzelne permanent auf den Einsatz des Ellenbogens getrimmt wird, wo jeder quasi das Gefühl hat, er läuft permanent im Hamsterlaufrad, es Rechtspopulisten deutlich leichter haben.
Auch das werden sicher ganz viele unterschreiben. Ganz kurz noch zum zweiten Wagenknecht-Satz. Es gibt Grenzen der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung. Die Quittung haben wir am Sonntag gekriegt? Fragezeichen.
Nochmal, das ist ja ziemlich durchschaubar. Man versucht ja immer sozusagen da Personen innerhalb einer Partei gegeneinander zu bringen. Ich habe meine Meinung zu dem Satz schon gesagt. Ich finde, die spannendere Frage, die dahinter steht, ist ja in der Tat, was muss man jetzt tun angesichts eines solchen Rechtsrucks? Und man darf sich da nichts vormachen. Mit der AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei gewählt worden, sondern eine, die zumindest in Teilen sehr enge Kontakte zu extremen Rechten hat, die sozusagen, wo Teile einen faschistischen Anstrich haben. Und es ist eine Partei gewählt worden, die ein zutiefst unsoziales Programm hat. Man muss sich nur mal deren sozialpolitischen Vorhaben anschauen. Die wollen beispielsweise die Arbeitslosenversicherung privatisieren. Das heißt, Erwerbslosen wird es schlechter gehen, wenn die AfD was zu sagen hat.
Wenn wir auf Ihre Heimatstadt unter politischen Gesichtspunkten ein bisschen genauer gucken, Frau Kipping, wie rechts oder wie rechtsradikal ist Dresden inzwischen?
Ja, die Stadt Dresden ist ganz vielfältig, aber Tatsache ist, dass es in Dresden auch Pegida gibt, und ich würde sagen, vor allen Dingen erleben wir, dass die sächsische CDU-Regierung, die ja seit 25 Jahren dort den Regierungschef stellt in Sachsen, jämmerlich versagt hat bei der Auseinandersetzung. Ich habe noch im Landtag gesessen, als auch die NPD im Landtag war, und wir haben schon im Vorfeld immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, dass es wirklich sich verfestigende braune Strukturen gibt. Zum Beispiel haben die im ländlichen Raum die Nazis probiert, sowas wie nationalbefreite Zonen zu schaffen, also Gebiete, wo nach und nach jeder, der anders war, angegriffen wurde. Das fing beim Punk an, das ging dann beim Döner, der von jemandem mit nicht weißer Hautfarbe betrieben wurde, weiter. Und so nach und nach wurde halt alles, was nicht ins Bild vom blonden und blauäugigen reinen Deutschen passt, bekämpft.
Und da hat die sächsische Regierung lange weggeguckt?
Ja, unsere Hinweise darauf wurden immer mit allgemeinen Ausflüchten, wie schlimm generell Kriminalität und Gewalt wäre, beantwortet. Man hat im Gegenzug erlebt, dass antifaschistische Bewegungen, die aus der Zivilgesellschaft kommen, wo sich in Dresden wirklich die Zivilgesellschaft in ihrer Breite den Nazis in den Weg gestellt hat bei einer großen Demonstration und mit friedlichem Protest verhindert hat, dass die da ihre Fackelmärsche abziehen können durch die Stadt. Die wurden kriminalisiert, die wurden verfolgt von der Staatsanwaltschaft und von der sächsischen Justiz. Also deswegen muss man sagen, die sächsische CDU-Regierung hat alles dazu getan, damit antifaschistisches Engagement zu einem Schimpfwort wird, und sie hat die notwendige politische sozusagen Arbeit gegen rechts sträflichst vernachlässigt.
Wobei der Ministerpräsident vergleichsweise spät möglicherweise eingeräumt hat, dass man dieses Problem unterschätzt hat. Welche Erfahrungen haben Sie konkret gemacht? Sind Sie bedroht worden? Was kriegen Sie davon ab?
Ja, ich habe ja sehr klar Flagge gezeigt gegen Rassismus und Rechtspopulismus, und da bekommt man natürlich Unmengen von Schmähbriefen bis hin zu Morddrohungen.
Wie gehen Sie mit sowas um?
Ja, wenn es jetzt eine reale Bedrohung ist, geben wir das Ganze mal weiter an die Polizei. Und ansonsten gehört das halt bei mir zum Berufsrisiko dazu. Was ich wirklich erschreckend finde, ist aber auch, wie ich bin auch schon am Infostand gezielt angegriffen worden von Rechten, die halt mit Wasserbomben kamen. Und nur weil die Polizei schnell kam, konnten sie ihre Handschuhe, die sie mit hatten zum Verprügeln von Leuten, sind nicht zum Einsatz gekommen, sondern sie sind dann wieder abgehauen, weil sehr schnell die Polizeisirene zu hören war. Also insofern, ich habe jetzt noch persönlich keine Gewalt erleben müssen, aber Kollegen von mir, den hat man teilweise die Autos angezündet, und ich weiß, ein Mitglied meiner Partei, der Opfer von brauner Gewalt beraten hat, dem hat man übrigens kurz nach der Geburt seines Kindes so an die Hauswand geschrieben: wir wissen, wo du wohnst, du Schwein. Also klar, Drohung sogar gegen die Familien ausgesprochen. Das heißt, ja, wir erleben, dass halt die braune Gewalt immer aggressiver wird.
Lassen Sie uns, Frau Kipping, über Heidenau sprechen. Ausschreitungen gegen Flüchtlinge und ganz offenkundig, so haben Sie es, glaube ich, auch erlebt, dass die großen Unterschiede erstmal zwischen den harten Rechtsradikalen, die gewalttätig sind, und den besorgten Bürgern, die nur zugucken, fast aufgehoben werden.
Also was es in Heidenau gegeben hat, und da muss man nochmal beschreiben, das sind Menschen, übrigens 70% der Leute, die dort untergebracht waren, kamen gerade aus Syrien, aus einem Bürgerkriegsgebiet, darunter viele Frauen und Kinder, die kommen dort an, die werden in einem leerstehenden Baumarkt, wo es keine Zwischenräume und nichts gibt, 400 Menschen auf schmalen Liegen, eng nebeneinander, ohne Zwischen- und Trennwände, untergebracht. Und draußen hat der braune Mob gewütet, und in der Nähe saßen dann auf Picknickdecken teilweise ausgebreitet die sogenannten besorgten Bürger und haben noch applaudiert. Und was ich fand, dort vor Ort hat es wirklich ein Versagen der Polizeiführung gegeben. Ich unterstreiche der Polizeiführung. Den Streifenpolizisten, die im Einsatz sind, denen kann man keinen Vorwurf machen. Aber wenn es dort Angriffe auf eine Unterkunft von Menschen gibt und es gibt nur eine Festnahme, und diese Festnahme ist ironischerweise noch ein Journalist, dann muss doch was schieflaufen.
Aber das erinnert ja, so wie Sie es schildern, an das, was vor über 20 Jahren in Rostock passiert ist. Dass auch Nazis Ausländer angegriffen haben, Häuser angezündet haben und die besorgten und braven Bürger daneben standen und applaudiert haben.
Ja, in der Tat habe ich auch eine gewisse Sorge, dass das Skript von Rostock-Lichtenhagen sich wiederholt wird. Ich will noch mal einen Satz zur Polizei sagen. Ich finde es rächt sich jetzt, dass man bei der Polizei Jahr für Jahr gekürzt hat. Also in den letzten Jahren sind 16.000 Stellen bei der Polizei gestrichen worden. Es braucht schon mehr Streifenpolizei, aber es braucht auch eine wirkliche stärkere Sensibilisierung der Polizeiführung für das Problem rassistische Gewalt. Die müssen hier energischer vorgehen und deutlich machen, Angriffe auf Leib und Leben von Geflüchteten sind kein Kavaliersdelikt.
Wer hätte das gedacht, dass die Parteiführung der Linken mal mehr für mehr Stellen bei der Polizei plädiert?
Da muss ich Ihnen widersprechen. Das ist schon ganz lange unsere Position. Okay. Das ist auch einer der Gründe, warum wir sehr skeptisch bezüglich der Schuldenbremse waren. Okay. Wir haben in den verschiedenen Landtagen uns immer dafür eingesetzt, dass es mehr Lehrerinnen gibt und auch mehr Streifenpolizistinnen.
Ich darf noch mal kurz zum Thema Rechtsradikalismus kommen. Kann es sein, dass auch medial der Rechtsradikalismus in Ostdeutschland erstens dramatisch unterschätzt wurde und dann auch entsprechend medial vielleicht ein bisschen runtergedimmt wurde, weil man da keine neuen Mauern aufmachen wollte?
Zunächst würde ich sagen, er ist zum Beispiel in Sachsen von politisch Verantwortlichen, unter anderem von der CDU-Landesregierung, extremst unterschätzt worden. Da ist man seiner Aufgabe nicht nachgekommen. Und zum Zweiten, ja, es gibt mehr rassistische Übergriffe im Osten, aber wenn wir jetzt einfach so tun und sagen, ja, Rassismus, das hat eine Adresse, nämlich Osten, und alle, die eine andere Wohnanschrift haben, sind befreit, die können sich beruhigt zurücklehnen, da machen wir uns
ein bisschen. Das bedeutet es nicht im Umkehrschluss.
Nee, aber wir machen es uns zu einfach, weil ich glaube, Rassismus ist schon ein Problem, was die gesamte Gesellschaft betrifft.
Wer flüchtet schon freiwillig? Das ist der eindeutige Titel eines Buches, das unser heutiger Gast geschrieben hat, Katja Kipping, seit 4 Jahren Vorsitzende der Linken. Apropos Flüchtlinge, wir haben etliche Mails ins Studio bekommen. Ich fasse die mal mit 3 Punkten zusammen. Erster Punkt, Ihre Ansicht zu Flüchtlingen ist naiv. Zweiter Punkt, Sie oder wir sollten auch darüber reden oder es zumindest ansprechen, dass es auch eine linke Antifa-Gewalt gibt gegen AfD-Leute. Und dritter Punkt, der ist jetzt aber zugegebenermaßen ein eher kleiner. Ein Hörer meint, Sie seien eine Altstalinistin in Kombination mit modernem Linksradikalismus.
Ja, vielen Dank für die Blumen.
Können Sie mit sowas irgendwas anfangen oder ist das irgendwie einfach nur exotisch?
Nein, Beschimpfung aus der rechten Ecke ist man gewöhnt. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Ich will mal was zu der Frage, ob die Sicht auf Geflüchtete naiv ist. Also ich glaube, dass sich ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften unter den Geflüchteten befinden. Aber da gerade überall fast nur über Probleme und Risiken gesprochen wird, fand ich, und das war mir auch im Buch wichtig, nochmal herauszuarbeiten, man kann ja auch mal genauso lange wenigstens über die möglichen Bereicherungen sprechen. Und ich will das mal verdeutlichen. Also zum Beispiel, warum redet man über Geflüchtete immer nur als Bedrohung? Man könnte ja auch sagen, für Sportvereine heißt das womöglich, neue Mitstreiter, also neue Torschützen zu gewinnen. Aus Sicht der Gewerkschaft bedeutet es, womöglich neue Kolleginnen zu gewinnen, die eine richtige Unterstützung bei Arbeitskämpfen, bei Kämpfen um höhere Löhne sind. Und aus Sicht vom ländlichen Raum, wo so mancher ländlicher Raum Angst haben muss, dass die Schule im Ort geschlossen werden muss, weil es nicht mehr genügend Kinder gibt, kann der Zuzug von Flüchtlingsfamilien sogar ein Gewinn sein, weil durch die Flüchtlingskinder so manche Schule erhalten bleiben kann.
Das war gerade das bestmögliche Plädoyer für Integration, dem gegenüberstehen. Wir haben eingangs der Sendung schon drüber gesprochen, die Ängste mancher Bürger, die sich dann auch in dem Wahlverhalten am Sonntag artikuliert, eine Angst vor, in Anführungsstrichen, Überfremdung und eine Angst auch davor, dass alle Probleme bei uns hängen bleiben, weil die anderen Europäer nichts tun.
Also es braucht eine europaweite solidarische Lösung.
Die wir nicht hinkriegen.
Ja, da muss man jetzt aber auch mal sagen, was ich schon bemerkenswert finde, als es darum ging, die Austerität, also den Sozialkürzungsdruck durchzusetzen, da war die Bundeskanzlerin erfolgreich. Da haben sie sozusagen richtig sogar auf Erpressung gesetzt.
Jetzt, löst wenn aber es darum, das Europaproblem
nee,
nicht.
Aber jetzt, wenn es darum geht, Solidarität durchzusetzen, ist man offensichtlich nicht so überzeugend. Und da würde ich mal sagen, also man muss natürlich sagen, wenn man Mitglied der EU ist, gibt es nicht nur Rechte. Also man kann nicht nur sagen, ich will was von den Strukturfonds der EU haben, sondern es gibt auch Pflichten. Und dazu gehört, dass man sich natürlich entsprechend seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten, seiner Einwohnerzahl daran beteiligen muss. Ansonsten muss man halt, ich habe einen ganz konkreten Lösungsvorschlag dafür, zu sagen, dann muss man eben auf EU-Ebene eine Anleihe aufnehmen und sagen, die Länder, die besonders viele Geflüchtete aufnehmen, dort wird besonders viel Geld investiert. Und anstatt immer mehr in Stacheldraht und Mauern zu investieren, sollten wir in Krankenhäuser und in Schulen und in Bus- und Bahnverkehr investieren. Und die Länder, die mehr Geflüchtete aufnehmen, sollten auch deutlich mehr von dem Geld bekommen.
Das ist ein super Vorschlag, der wird aber nie in die Realität umgesetzt werden, weil diejenigen...
Moment,
darf ich den Satz zu Ende bringen, Frau Kipping? Weil diejenigen, die nichts tun, nicht dafür stimmen werden, dass sie nichts mehr bekommen. Verstehen Sie, was ich meine?
Das ist der Punkt, wo man dann sagen muss, naja, es gibt ja Länder, die zahlen deutlich mehr ein. Dazu gehört eben auch Deutschland. Da muss man dann die Frage stellen. Also wenn ihr Mitglied der EU sein wollt, muss man sich an die sozusagen entsprechenden Verabredungen halten. Und für mich gehört die Genfer Flüchtlingskonvention mit dazu. Und insofern möchte ich innerhalb der EU weniger über Fragen von Grenzschutz reden, sondern auch über die Frage des Schutz von Menschenleben.
Es gibt einen Mann, den Sie inzwischen, ob gut kennengelernt, kann ich gar nicht sagen, aber anders kennengelernt haben. Der Mann heißt Hinze und hat vor vielen, vielen Jahren die Rote Socken-Kampagne erfunden. Wie geht's, Frau Kipping, eigentlich Peter Hinze?
Das weiß ich nicht. Das müssen Sie ihn fragen. Aber er ist jetzt Vizepräsident des Bundestages und wirkt da nicht mehr ganz so geifernd wie zu Zeiten, als er die Rote Socken-Kampagne gefahren hat.
Da war er auch Generalsekretär seiner Partei und musste für Herrn Kohl den Wahlkampf machen und hat das, wenn ich mir die Wahlergebnisse von damals noch so hole, glaube ich, nicht ganz unerfolgreich gemacht.
Ja, wobei seine Rote Socken-Kampagne nicht so verfangen hat. Also das war, gebe ich zu, noch bevor ich in meine Partei eingetreten bin. Aber ich erinnere mich schon, dass dann überall, wir eben spaßig damit umgegangen sind und überall angefangen wurden, rote Socken zu stricken. Ah. Und da sind ganz nette kleine so Anstecker und Anhänger dabei entstanden.
Aber dahinter steckt ja oder steckte zumindest eine tiefe Skepsis gegenüber der Linken. Die Frage insofern vielleicht sogar bis heute hält, dass man sagt, da hocken die alten Ostnostalgiker zusammen, die am liebsten die schöne DDR wieder hätten. Und was ist eigentlich aus diesen ganzen führenden Figuren von damals geworden? Sind die nicht auch bei der Linken und mischen da entsprechend mit?
Also die Frage kenne ich. Als ich mich entschieden habe, in meine Partei einzutreten, war für mich eine wichtige Voraussetzung zu sehen, dass man genau aus den sich kritisch mit den Fehlern der DDR auseinandergesetzt hat und daraus auch Lehren gezogen hat. Zum Beispiel die Lehre, dass man Grund- und Freiheitsrechte niemals auf dem Altar eines vermeintlich höheren Zieles opfert. Also zu DDR-Zeiten hieß es immer so, wenn es Einschränkungen gab, naja, das ist für den Weltfrieden. Wer hat schon was gegen Weltfrieden? Also musste man halt gewisse Zugeständnisse machen. Heute erlebe ich nun wiederum oft, dass im Grund- und Freiheitsrechte unter der Flagge, es geht gegen den Terror. Ich bin sehr dafür, den Terrorismus zu bekämpfen. Die Frage ist halt nur, ich glaube nicht, dass der Abbau von Grundrechten dabei wirklich weiterhilft. Und ich will noch was sagen zu dem Personal. Also wenn man jetzt bei uns im Parteivorstand schaut, da ist die Zahl derjenigen, die überhaupt selber noch in der SED Mitglied waren, ein sehr geringer Prozentsatz.
Auch aus biologischen
also
Gründen.
Ja, ich war zum Beispiel 12 Jahre, als die Wende kam. Mein Co-Vorsitzender Bernd Rixinger kommt ja hier aus Baden-Württemberg und ist ein gestandener Gewerkschafter. Also der hatte auch keinerlei Berührung damit. Unser Bundesgeschäftsführer war auch ein 13, 14, als die Wende war. Also das ist sozusagen nicht dominierend.
Dennoch gibt es beispielsweise auch Streit um die Gedenktafel für die Opfer des Stalinismus. Die sollte eigentlich angebracht werden am Karl-Liebknecht-Haus in Berlin und hängt bis heute nicht. Warum?
Da sind Sie falsch informiert. Die hängt seit längerem dort und ich habe auch bei der Eröffnung dieser Tafel gesprochen. Aber ich will noch mal einen Punkt sagen. Ich finde natürlich, und das war auch eine Aufgabe, die sich unsere Partei gestellt hat, man muss Leuten das Recht einräumen, einen Bruch in ihrer Biografie hinzunehmen. Wir haben ganz bewusst gesagt, wenn jemand in einem Staat eine Funktion ausgeübt hat und hinterher sagt, okay, ich habe das gemacht, aber das war ein Fehler, dann muss er auch die Möglichkeit haben, jetzt wieder in der neuen Gesellschaft irgendwie beruflich oder auch politisch sich zu engagieren. Insofern gilt für uns die Regel, das Entscheidende ist, wer zum Beispiel bei der Stasi war, muss das öffentlich machen, aber wir räumen jeden die Möglichkeit ein, auch nach so einem politischen Umbruch für sich selber entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen.
Wobei die Aufarbeitung der Stasi-Geschichten, glaube ich, aktuell kein Problem mehr ist. Gleichwohl bedeutet der Umstand, ein Staat verschwindet, ja auch den Identitätsverlust. Lust, zumindest phasenweise und teilweise für seine Bürger. Ist das 1:1 inzwischen aufgehoben oder wirkt das noch nach?
Das ist sehr unterschiedlich. Wissen Sie, in meinem Freundeskreis ist irgendwie die Frage, welche Musik man hört, also ob man eher auf Techno-Partys geht oder eher auf Rock-Partys geht, glaube ich, das größere Unterscheidungsmerkmal. Und mein Mann kommt ja nun aus Hessen. Und da merke ich den Unterschied zwischen uns vor allen Dingen daran, dass der eine sagt immer 23:45, der andere 23:45. Und da sind die Unterschiede nicht mehr so groß. Es gibt Generationen, die würden schon für sich sagen, sie haben das Gefühl, dass viele Dinge, die sie geleistet haben, zum Beispiel bei Polikliniken, dass das heute oder längeres gemeinsames Lernen, was heutzutage ja langsam wieder kommt und wo sie aber sagen, das ist halt alles erstmal platt gemacht worden.
Ich habe, Frau Kipping, über Sie in Vorbereitung der Sendung drei Begriffe gefunden. Linke Feministin, machtgeile Intrigantin und gewiefte Machtpolitikerin. Fangen wir mit der Feministin an. Sind Sie eine?
Ja, das bin ich in der Tat und ich bin die Anhängerin der Vier-in-Einem-Perspektive.
Verzeihen Sie, der was?
Der Vier-in-Einem-Perspektive, das ist eine feministische Perspektive, die aber für Männer und Frauen gleichermaßen ist, die besagt, wir müssen unsere Art zu arbeiten und unsere Arbeiten aufzuteilen zwischen den Geschlechtern komplett überdenken. Es sollte im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit sein für Erwerbsarbeit, Familienarbeit, aber auch um sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren und nicht zuletzt auch Zeit, um sich selber weiterzubilden oder auch mal für Muße.
Darf ich Sie fragen, ob das in Ihrem eigenen Leben so funktioniert?
Ich arbeite daran, also teilweise ja. Mein Mann und ich, für uns war klar, als wir ein Kind bekommen haben, dass wir uns 50-50 in die Erwerbsarbeit reinteilen. Ich bin ja in einer unglaublich günstigen Situation, dass ich für das politische Engagement, dem ich sowieso gerne nachgehen würde, auch noch bezahlt werde. Das ist ja eine Situation, die man eigentlich jeden wünschen würde, dass er erstmal sozusagen da eine entsprechende Absicherung hat.
Ansonsten leben Sie hauptsächlich in Berlin, natürlich auch aus praktischen Gründen, weil das meiste, was in Ihrem Leben beruflich passiert, spielt sich halt in Berlin ab. Ich habe gelesen, Sie haben sich ein Trampolin gekauft und springen jeden Abend durch die Decke.
Nee, das nicht, aber ich habe mir in der Tat ein kleines Trampolin zugelegt. Das soll vor allen Dingen die Rückenmuskeln stärken. Das ist ja, wenn man so einen Beruf hat, wo man viel sitzen muss, ganz gut. Und ich muss sagen, das ist nicht nur meine Tochter, sondern alle Nachbarskinder, wenn sie uns besuchen, immer schwer erfreut, wenn sie da drauf rumspringen können.
Viele Spitzenpolitiker sagen, wenn man sie fragt, was sie am meisten vermissen, dann vermissen sie die Zeit, beispielsweise nachzudenken oder die Zeit zu lesen. Ist das bei Ihnen ähnlich?
Na, die muss ich mir in der Tat hart erkämpfen. Also ich habe sehr darauf geachtet, dass ich jeden Tag mehrere Stunden, also es gibt immer Ausnahmen, wo ich mal außerhalb sozusagen von Berlin oder Dresden unterwegs bin, dann klappt das nicht. Aber dass ich ansonsten von einigen Ausnahmen abgesehen jeden Tag auch mehrere Stunden mit meiner Tochter habe. Das heißt halt auch, dass ich finde, ein Termin nach 16 Uhr darf keine Selbstverständlichkeit sein. Nicht nur wegen mir übrigens, sondern weil es ja auch immer heißt, dass Mitarbeiter dabei sein müssen, die ja auch irgendwann ihre Kinder aus der Kita abholen müssen.
Aber kann, verzeihen Sie, Spitzenpolitik so funktionieren, dass jemand wie Sie jetzt beispielsweise an der Spitze einer Partei oder eine Familienministerin sich dann irgendwie in die Familie verabschiedet und phasenweise gar nicht zu erreichen ist? Es ist eine Frage von mir, nur eine Frage.
Ja, ja. Naja, also ich meine, für Notfälle bin ich schon erreichbar. Und es gibt auch Situationen, also ich erinnere mich, als wir eine kleine Krise hatten, meine Tochter hustend neben mir lag und man mit der einen Hand das Handy bedienen musste, mit der anderen Hand irgendwie dem Kind einen Hustensaft reichen musste. So eine Situation gibt es bei mir auch, wo ich mich zerteilen muss. Aber es kann doch nicht sein, dass diejenigen, die beides unter einen Hut bringen wollen, sich rechtfertigen müssen. Ich finde, dass in der Politik auch so viele Fehler begangen wurden, dass in der Politik auch so eine, sag mal, Missachtung von Familienarbeit gibt, liegt daran, dass dort immer noch so ein Gestus gibt, nur wer 7 Tage die Woche, 90 Stunden die Woche arbeitet, der kann erfolgreicher Politiker sein. Ich würde den gerne umdrehen und sagen, nicht die, die alle, die beides unter einen Hut bekommen müssen, sich rechtfertigen, sondern diejenigen, die nur noch Politik machen müssen, sich rechtfertigen.
Frau Kipping, was ist mit der machtgeilen Intrigantin? Wie kommt so ein Begriff zustande und irgendwie dann doch in die Medien? Was denken Sie?
Naja, über Frauen in der Politik gibt es ja eigentlich immer nur zwei Klischees. Entweder man ist nett und machtlos oder man ist machtgeil. Ich glaube ja, die Wahrheit liegt dann meistens in der Mitte. Was mir wichtig ist in der Zusammenarbeit, ist, dass es ein Team gibt, wo man wirklich sich immer gemeinsam die Weisheiten zusammenwirft und kritisch alles berät und entwickelt. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, damit man auch eine Führungsverantwortung übernehmen kann. Als Vorsitzende finde ich natürlich schon, gehört es dazu, dass man immer Führungsverantwortung übernimmt und dass man auch in der Lage ist, wenn es darauf ankommt, für Mehrheiten zu werben.
Um nochmal auf den zweiten Punkt zu kommen, kommt man in der Spitzenpolitik oder als Spitzenpolitikerin ohne Intrigen aus?
Ja, das kommt man. Das ist, glaube ich, auch immer, das ist ja eher so, Intrigen sind immer nur die anderen, ne, in der Beschreibung. Ich finde, was man wissen muss, ist, dass es auch in der Politik und in den Parteien natürlich auch machtvolle Auseinandersetzungen gibt. Entscheidend ist, glaube ich, dass man weiß und dass auch die anderen wissen, für welche Grundüberzeugung man steht und wofür man selber Leidenschaften entfalten kann. Meine Leidenschaften gehen vor allen Dingen auf die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel, wenn es darauf ankommt, darum zu kämpfen, dass wir eine Gesellschaft haben, wo alle Menschen frei sind von Not und vor Existenzangst zum Beispiel. Und meine Leidenschaften geht darauf, dass wir, wenn wir über Wohlstand reden, nicht nur über materiellen Wohlstand reden, sondern vielmehr über Zeitwohlstand. Soll heißen, was es jetzt braucht, ist eine radikale Arbeitszeitverkürzung.
Wenn Sie jetzt gerade Ihre verschiedenen Leidenschaften angesprochen haben, am meisten von seiner eigenen Leidenschaft kann man ja in der Spitzenposition im Bundeskanzleramt umsetzen. Beneiden Sie Frau Merkel um die Art und Weise, wie sie Politik machen kann? Oder sind Sie Gott froh, dass Sie diesen Job nicht haben?
Also ich glaube zwar, dass Angela Merkel sehr viel Gestaltungsmacht hat, zum Beispiel was die politische Agenda anbelangt, aber dass sie jegliche Gestaltungsmacht über ihren eigenen Terminkalender verloren hat. Insofern ist das jetzt kein Job, um den ich mich reißen würde. Das zu haben, weil es mir schon in der Tat wichtig ist, nicht nur Zeit für meine Familie zu haben, sondern auch immer wieder Zeit zum Nachdenken und zum Lesen von kritischen Büchern oder Hören von kritischen Radiosendungen. Aber in der Tat könnte man im Bundeskanzleramt einiges anders machen.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Eine Frage noch, weil die Zeiten eben so turbulent und unsicher sind, wie sie sind. Glauben Sie, wenn wir uns in einem Jahr verabreden würden, die Atmosphäre in Deutschland wäre besser, entspannter und ruhiger?
Fakt ist, ich glaube, diese Gesellschaft, Europa und Deutschland, steht an einem Scheideweg. Es kann sein, dass wir rückblickend sagen, das war die Zeit, wo das Pendel umgeschlagen ist in Richtung Barbarisierung, Brutalisierung. Es gäbe aber auch, finde ich, die jetzige Zeit bietet die Chance für einen Aufbruch, und zwar im Aufbruch, der allen zugutekommt. Dann müssten jetzt aber endlich die Regierenden in Berlin erkennen, dass was wir jetzt brauchen, ist eine soziale Offensive für alle. Soll heißen, es braucht einen universellen Schutz vor Armut und es muss deutlich mehr im öffentlichen Dienst eingestellt werden.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.